Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin.
Ihnen allen einen schönen guten Abend. Das Sportliche hat später Norbert Lehmann für Sie im Blick.
Schönen guten Abend auch von mir.
Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf die Themen. Tarifeinigung bei der Lufthansa. Die Schlichtung bringt den Durchbruch bei den Verhandlungen für das Bodenpersonal. Cybermobbing greift um sich. Jedes sechste Schulkind wird Opfer. Auch die Zahl der Täter steigt. Und Vorfreude auf die EM. Deutschland nimmt Fahrt auf. In Georgien herrscht Ekstase. Das Land löst eines der letzten Tickets und ist zum ersten Mal dabei. Ja, und wir beginnen gleich mit einer guten Nachricht. Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und Verdi gibt es seit wenigen Minuten für das Bodenpersonal einen Schlichterspruch. Man hat sich also geeinigt. Das Bodenpersonal hatte in den letzten Wochen mehrmals die Arbeit niedergelegt. Viele Lufthansa-Flüge mussten ausfallen, jeweils Zehntausende Reisende ihre Pläne ändern. Seit Montag lief im Tarifstreit die Schlichtung. Wir wollen nachfragen am Frankfurter Flughafen. Für uns ist Peter Wagner. Peter, jetzt scheint die Zeit der Streiks beim Lufthansa-Bodenpersonal vorbei zu sein. Wie ist denn der Tarifkonflikt entschärft worden?
Ja, das ist eine, wohl, man kann das so nennen, eine Meisterleistung der beiden Schlichter Bodo Ramelow und Frank-Dieter Weise gewesen. Die haben das eben kurz erzählt. Die haben wohl nächtelang Pendeldiplomatie zwischen den beiden Parteien betrieben, haben vor allem auch auf die wirtschaftliche Seite und die Verantwortung beider Parteien Wert gelegt in den Verhandlungen. Es war nicht einmal nötig, haben sie eben betont, dass sie als Schlichter ihre Stimme für die Einigung verwendeten. Sie haben es geschafft, dass beide Tarifparteien, also Verdi und Lufthansa, sich geeinigt haben und eine Einigung erzielt haben, mit der beide leben können. Details sind nicht bekannt, außer es sind 24 Monate Laufzeit vereinbart worden. Und bei der finanziellen Seite ist es wohl so, dass die unteren und mittleren Lohngruppen überproportional berücksichtigt werden sollen. Die Details werden morgen voraussichtlich bekannt werden. Es muss erst noch die große Tarifkommission von Verdi zustimmen und natürlich auch die Gremien der Lufthansa müssen informiert werden. Das Ergebnis ist ganz frisch, soeben verkündet worden. Aber eins ist sicher, über Ostern wird es keine Streiks bei der Lufthansa geben. Und damit ist das eine gute Nachricht für alle, die irgendwohin in den Urlaub fliegen wollen.
Dankeschön, Peter, nach Frankfurt. Ja, einige Streiks sind jetzt vorbei, aber Deutschlands Wirtschaft kommt insgesamt nicht vom Fleck und wird weiter schwächeln. Das geht aus der aktualisierten Prognose führender Wirtschaftsinstitute hervor. Es wird jetzt nur noch mit einem Mini-Wachstum in diesem Jahr gerechnet. Dazu und was die Wirtschaftsforscher jetzt empfehlen, Karl Hinterleitner.
Die Firma Meyer-Burger aus Freiberg in Sachsen, ein führender Hersteller von Solarzellen. Jetzt hat der Betrieb seine Produktion in Deutschland eingestellt. Eine von vielen schlechten Nachrichten und auch die führenden deutschen Wirtschaftsforscher hatten heute Morgen in Berlin wenig Positives zu berichten.
Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher.
Die Wachstumszahlen schlecht. 1,3% plus hatten die Institute noch im vergangenen Herbst erwartet. Jetzt rechnen die Wirtschaftsforscher nur noch mit 0,1% für dieses Jahr. Die Industrie macht dafür auch die Berliner Politik verantwortlich.
Es ist notwendig, dass die Bundesregierung für sich klar hat, dass es jetzt zur Stärkung der Wirtschaft einen klaren Plan geben muss, dass man wirklich einen Fokus auf das Thema Wirtschaft und Entwicklung geben sollte, dass man sich sehr intensiv mit den Themen Bürokratieabbau, Energiekosten und Investitionen in die Zukunft beschäftigt.
Auch die Experten sehen die Regierung in der Pflicht, sie müsse besser werden in der Migrationspolitik, denn Deutschland brauche qualifizierte Zuwanderung, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.
Im Bereich der regulären Arbeitsmigration, bei der es nicht um humanitäre Gründe geht, sollten daher Anreize für eine höher qualifizierte Zuwanderung gefördert und vor allem bürokratische Hürden abgebaut werden.
Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Inflation sinkt weiter. Statt 5,9% wie 2023 soll die Teuerung in diesem Jahr nur noch 2,3% betragen.
Ja, miese Wirtschaftsaussichten. Frank Bethmann in Frankfurt an der Börse. Gibt es denn auch etwas, das Anlass zur Hoffnung geben könnte?
Ja, das, was wir da gerade zuletzt gehört haben, nämlich, dass die Inflation sinkt. Im Übrigen soll sie 2025 weiter sinken, dann sogar auf unter 2%. Das ist das eine, was Hoffnung macht, denn auf einen nachlassenden Preisdruck folgen in der Regel fallende Zinsen. Kredite werden günstiger, es kann also wieder mehr Geld ausgegeben werden, mehr investiert und konsumiert werden. Hinzu kommt, und das ist der zweite wichtige Punkt, dass die Löhne teilweise deutlich steigen werden oder bereits gestiegen sind. Man denke beispielsweise an den hart umkämpften Tarifabschluss bei der Bahn oder jetzt, wie wir es gerade gehört haben, bei der Lufthansa. Also die höheren Einkommen in Verbindung mit sinkenden Zinsen nährt die Hoffnung, dass die Kaufkraft wieder steigt und die Konjunktur anzieht. Noch nicht in diesem, aber voraussichtlich dann im kommenden Jahr.
Hab, vielen Dank, Frank Buchwald war das in Frankfurt an der Börse. Völlig anderes Thema, jeder kennt es, volle Wartezimmer und überlastete Hausärztinnen und Ärzte. Um sie zu entlasten, will Gesundheitsminister Lauterbach jetzt gegensteuern mit einem neuen Gesetz. So sollen die Vergütungsobergrenzen für Hausärzte wegfallen. Außerdem geplant eine neue Jahrespauschale, damit chronisch Kranke nicht immer wieder für das Rezept in die Praxis kommen müssen. Und es soll Gesundheitskioske geben, in denen man sich beraten und behandeln lassen kann. Heike Slanski dazu.
Es ist noch gar nicht lange her, da haben tausende Hausärzte aus Protest ihre Arbeit niedergelegt. Eine Klage lautete, Leistungen werden nicht ausreichend honoriert.
Es geht also nicht darum, dass wir ein Honorar plus möchten, sondern die Leistungen, die wir tagtäglich auch bis zum letzten Tag des Quartales durchführen, sollen vergütet werden.
Der Bundesgesundheitsminister kommt den Hausärzten nun entgegen, verspricht mit seinem Gesetzentwurf weniger Bürokratie, eine bessere Vergütung, den Wegfall von Budgetobergrenzen.
Wir haben das Problem, dass wir schon jetzt viel zu wenige Hausärzte haben und dass die Zahl der Hausärzte in den nächsten 10 bis 15 Jahren zurückgehen wird.
Eine jährliche Vorhaltepauschale für chronisch Kranke soll zum Beispiel Praxen künftig entlasten. Danach müsste der Patient nicht mehr regelmäßig für ein Rezept zum Arzt kommen. Kritiker meinen, das sei realitätsfern.
Der Mensch kommt nicht nur einmal im Jahr, weil er sonst immer die Medikamente erhält, sondern er kommt deswegen, ist ja keine Spaßveranstaltung, weil er eine Krankheit hat, die chronisch ist und viele Symptome einhergehen.
Das Gesetz hat leider sehr viel Schatten und wenig Licht. Das wenige Licht sind Verbesserungen, was die Termine anbelangt, was Spätsprechstunden anbelangt. Der Schatten ist, dass ganz, ganz viel zusätzliches Geld ausgegeben werden soll, wofür es eben kaum eine Verbesserung gibt.
Lauterbach will die Arbeitsbedingungen für Hausärzte verbessern. Sein Gesetzentwurf muss jedoch erst einmal mit seinen Koalitionspartnern abgestimmt werden.
Schauen wir an die Ostküste der USA nach Baltimore. Für die 6 Vermissten besteht nach dem Brückeneinsturz keine Überlebenschance mehr. Das riesige Containerschiff Dali hatte ja einen Stützpfeiler der 4-spurigen Brücke gerammt, die daraufhin einstürzte. Der Hafen, der ist erst einmal blockiert. Wie lange, ist unklar. Er ist einer der wichtigsten Umschlagplätze für Autos in den USA. Rund 850.000 Fahrzeuge werden dort pro Jahr verschifft. Claudia Bates über das Unglück und die wirtschaftlichen Folgen.
Die erste Sorge gilt den Opfern. Beten für die 6 Vermissten, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Die zweite Sorge gilt den wirtschaftlichen Folgen. Der Einsturz der Brücke hat den Hafen lahmgelegt. Die Fahrrinne ist voller Schutt. Wohl auf Monate kann er nicht angelaufen werden. Baggereinfuhr, Mercedes-Fahrzeuge, unser Kohleexport, alle sind betroffen. Das ist unsere größte Geldmaschine hier, der Hafen von Baltimore. Insbesondere wichtig für die Ein- und Ausfuhr von Autos und Landwirtschaftsgeräten. 850.000 Fahrzeuge werden hier pro Jahr verschifft und Waren im Wert von mehr als 80 Milliarden Dollar. Der US-Verkehrsminister bereitet sich auf Lieferkettenprobleme vor. Die Auswirkungen auf die Lieferketten werden kommen, wegen der Bedeutung dieses Hafens, und zwar nicht nur für die Region, sondern für die ganze US-Wirtschaft. Alle Schiffe müssen nun zu anderen Häfen an der Ostküste umgeleitet werden, was die Preise nach oben treiben könnte. Auch deutsche Autobauer nutzen Baltimore. Mercedes wird auf andere Häfen an der Ostküste ausweichen. Die Autoterminals von Volkswagen und BMW sind nicht betroffen. Experten rechnen vor allem mit regionalen Folgen. Ich erwarte, dass die Auswirkungen nicht so groß sein werden. sowohl kurz- wie langfristig und sowohl national als auch weltweit. Nun geht es darum, den Hafen schnell wieder für Schiffe befahrbar zu machen. Die Brücke wieder aufzubauen, wird wohl Jahre dauern.
Seit dem Krieg in der Ukraine steht die NATO besonders stark unter Beobachtung. Viele im Westen fragen sich, wie stark ist das Verteidigungsbündnis und wie krisenfest? Gegründet wurde die NATO vor 75 Jahren. Ihre 12 ersten Mitglieder wollten sich damals gegen einen möglichen Angriff der Sowjetunion absichern und inzwischen sind es 32 Länder. Und nach Jahrzehnten eher zurückhaltender Militärausgaben rüsten viele von ihnen derzeit wieder massiv auf. Ob die gemeinsamen Bemühungen in unruhigen Zeiten reichen, dazu Florian Neuhahn und Elmar Thewissen.
Vor dem Manöver steht das Putzen. Gerade bei einem alten Panzer der französischen Armee.
Also, so ein Panzer braucht extrem viel Wartung.
Wie lange dauert es, bis der Panzer startklar ist?
Nur ein Beispiel. Für diese Schießübung brauchen wir 2 Wochen.
Ostrumänien an der Grenze zur Ukraine. Hier will die NATO eigentlich Stärke demonstrieren. Doch als wir das Manöver begleiten, bleibt der Kampfpanzer nach kurzer Zeit liegen. Ein defekter Kühler, ein bekanntes Problem, symbolträchtig für den Zustand europäischer Armeen.
Ja, im Moment steht der Panzer. Das passiert halt.
Russlands Krieg hat der NATO wieder Leben eingehaucht. Das Bündnis wächst, hier zuletzt mit Schweden. Doch die NATO steht womöglich vor einer Zerreißprobe. Sollte Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt werden, drohen einflussreiche Propagandisten aus seinem Umfeld den Europäern im ZDF bereits mit Austritt.
Ihr habt volle Gesundheits- und Altersversorgung. Ihr habt 6 Wochen Sommerferien. Das kostet alles Geld. Die Völker in Europa müssen umdenken und sich engagieren.
Einerseits ist die NATO so stark wie seit Jahren nicht mehr. Andererseits hängt diese Stärke am seidenen Faden.
Die gesamte NATO-Doku von Elmar Thewissen und Florian Neuhahn, die gibt es heute um 22.15 Uhr im ZDF oder jederzeit in unserer Mediathek. Mehr zum Thema auch bei ZDF heute live ab 19.30 Uhr in der ZDF heute App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Jetzt zu einem der dunkelsten Kapitel im DDR-Leistungssport, dem Staatsdoping. Etwa 12.000 Sportlerinnen und Sportler waren davon betroffen und leiden teilweise bis heute unter körperlichen und psychischen Spätfolgen. So wie die ehemalige Kanutin Ines Kunz. Ihre Klage auf Entschädigung, etwa durch eine Opferrente, scheiterte heute vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig. Den ganzen Fall schildert Christoph Schneider.
Sie ist enttäuscht, Ines Kunz, anerkanntes Dopingopfer der DDR. Dass sie keinen Anspruch auf eine Opferrente hat wie politisch Verfolgte. Das Gericht verweist auf eine bereits gezahlte einmalige Entschädigung.
Da kannte man das Ausmaß doch noch gar nicht. Da hat man doch erst mal gesehen, aha. Ja? Und dann gibt es Folgeschäden. Und egal was, ist nichts mehr reparabel.
Von 12 bis 17 Jahren war sie Leistungssportlerin, Kanutin. In dieser Zeit wurden ihr, ohne dass sie es wusste, verschiedene Dopingsubstanzen gegeben, die zu erheblichen gesundheitlichen Schäden, unter anderem einem Schlaganfall, führten. 2002 erhielt sie eine einmalige Entschädigung nach dem Dopingopferhilfegesetz, 10.500 Euro. Und das war die Weichenstellung des Gesetzgebers, so das Bundesverwaltungsgericht. Denn das staatliche Doping stelle keine politische Verfolgung dar, ein Rechtsanspruch der Opfer bestehe nicht.
Die Vermittlung, wir in der Rechtsprechung kommen an eine Grenze ran, wo wir nicht mehr fortentwickeln dürfen, sondern wo der Gesetzgeber entscheiden muss. Und der Hinweis, er hatte sich ja für eine pauschale moralische Hilfeleistung, nicht für einen Rechtsanspruch entschieden, den müssen wir akzeptieren.
Ohnehin sieht die SED-Opferbeauftragte des Bundestags den Gesetzgeber gefordert.
Deswegen ist ja mein Vorschlag an die Politik, das liegt dem Justizministerium bereits vor, dem Bundestag bereits vor, eine konkrete Änderung, nämlich die namentliche Nennung der Gruppe der Zwangsdopingopfer in die Rehabilitierungsgesetze mit aufzunehmen.
Juristisch kein guter Tag für Ines Kunz und andere Dopingopfer, die heute den Prozess in Leipzig mitverfolgt haben.
Absichtliches Beleidigen, Belästigen oder Bloßstellen übers Internet oder Handy versteht man allgemein als Cybermobbing. Und davon ist europaweit jedes sechste Schulkind betroffen, so das Ergebnis einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO. Was das bedeuten kann und was man tun kann, darüber berichtet Thomas Gonsior.
Beleidigungen, Schmähungen, etliche solcher Botschaften bekam er übers Netz. Lukas Poland wollte nur einer Mitschülerin helfen, die gemobbt wurde und wurde selbst zur Zielscheibe.
Es ging erstmal mit so ja vermeintlich harmlosen, doofen Sprüchen los, ging dann aber schnell so weit, dass der wirklich beleidigt und bedroht wurde. Und das ging sogar so weit, dass ich beispielsweise Morddrohungen erhalten habe, dass meine Adresse im Netz gepostet wurde.
Lukas, heute 19, war 12, als das geschah. Cybermobbing, ein Kind bedroht von Kindern. Laut WHO stieg der Anteil betroffener Mädchen und Jungen von gut 12% im Jahr 2018 auf zuletzt etwa 16%. Heißt, fast jedes sechste Schulkind war schon betroffen. Die Ursachen, laut Experten, vielschichtig. Gesellschaftliche Verrohung, zu wenig Aufklärung an Schulen und zu viel Nachsicht, lange und immer noch.
Beim Cybermobbing und generell beim Mobbing geht es ja um das Thema Macht. Und dieses Machtgefühl hat sich bei den Jugendlichen auch ausgeprägt durch die Nichtsanktionierung. Also das heißt, sie wurden nicht bestraft.
Auch Lukas Peiniger nicht. Er informierte die Schulleitung, die tat nichts. Dennoch sagt er, es war richtig, nicht zu schweigen.
Denn das darüber sprechen hilft schon mal weiter und so bekommt man auch wirklich ja, im Idealfall dann Unterstützung.
Damals wechselte er die Schule. Heute vermittelt er selbst Beratungen und Therapien. Einer, dem Hilfe verweigert wurde, hilft nun selbst.
Der Brand in Solingen, bei dem am Montag 4 Menschen ums Leben kamen, ist gelegt worden. Laut Staatsanwaltschaft wurden Reste eines Brandbeschleunigers nachgewiesen. Bei dem Feuer starben ein Vater, eine Mutter und 2 Kinder einer bulgarischen Familie. 9 Menschen wurden verletzt. Ausgangspunkt der Flammen war das Treppenhaus, von wo aus sie sich schnell ausbreiteten. 5 Tote, zahlreiche Schwerverletzte. Das ist die furchtbare Bilanz eines schweren Busunglückes westlich von Leipzig. Der Bus war am Morgen auf der A9 unterwegs von Berlin nach Zürich. Die Unfallursache gibt Rätsel auf. Steffi Moritz berichtet.
Sie waren auf dem Weg in die Schweiz. Doch schon nach knapp 2 Stunden endete die Tour für 53 Fahrgäste und 2 Busfahrer in einer Tragödie. Der Flixbus kam am Morgen auf der A9 bei Leipzig von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kippte zur Seite. Kurz nach dem Unfall passierte ein weiterer Reisebus die Unglücksstelle. An Bord Feuerwehrleute aus dem Saarland, die sofort erste Hilfe leisteten, bis die Rettungsdienste aus dem Umland eintrafen. Mehr als 100 Einsatzkräfte haben den Bus am Mittag aufgerichtet, 5 Tote geborgen und über 20 Verletzte versorgt. Alle Überlebenden wurden in Krankenhäuser nach Leipzig und Halle gebracht, wo man sofort Operationssäle und Behandlungskapazitäten bereitstellte. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. Die A9 Richtung Nürnberg ist noch immer gesperrt.
Richard Serra galt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Bildhauer. Jetzt ist der US-Künstler im Alter von 85 Jahren gestorben. Bekannt wurde Serra vor allem durch seine großen, tonnenschweren Skulpturen aus rostendem Stahl. Seine Werke sind weltweit zu sehen in großen Museen in den USA bis in die Wüste von Katar und auch in Deutschland. Serra lieferte nämlich auch die Grundidee für das Holocaust-Mahnmal in Berlin, zog seinen Entwurf aber im Streit zurück. So, jetzt sind wir beim Sport zur Fußballnationalmannschaft. Norbert, es war das 2. Spiel, der 2. Sieg in diesem Jahr und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
Ja, war nicht so eine Fußballgala wie gegen Frankreich am Samstag, aber dennoch wieder eine Top-Leistung des DFB-Teams, das gezeigt hat, es kann auch Rückschläge einstecken und schwere Phasen meistern. Das 2:1 gegen die Niederlande hochverdient.
Die jüngsten Erfolge haben die Stimmung gedreht. Neue Zuversicht. Neue Torhymne. Völlig losgelöst bei der Party in Pink auch Maxi Mittelstädt, der nach Patzer vor dem 0-1 seinen Fehler korrigiert und mit seinem Debüttreffer das 1-1 erzielt.
Am Ende aber fand ich, dass unser Siegeswille größer war. Das war sehr wertvoll. Dann haben sie uns auch zum Sieg mitgepusht, die Fans.
Nach Großecke trifft Matchwinner Füllkrug zum 2-1. Spiel gedreht, Comeback-Qualitäten gezeigt.
Ich glaube, vor ein paar Monaten dieses Spiel, heute weiß ich nicht, ob das noch gewonnen worden wäre.
Nach 2 Siegen schweben sie ins EM-Jahr.
Die letzten EM-Tickets sind gelöst von Polen, der Ukraine und Georgien, das erstmals an einer Fußball-Europameisterschaft teilnehmen wird. Das Publikum in Tiflis gestern Abend nach dem Zittersieg gegen Griechenland außer Rand und Band.
So feiert eine Sportnation ihre Fußballer. Bilder aus dem georgischen Tiflis zum Einrahmen. 0:0 nach Verlängerung. Aus 11 Metern traf dann Greg Veskiri entscheidend. 4:2 gegen Griechenland. Georgien dabei in Deutschland wie auch die Ukraine. Heimspiel in der polnischen Fremde gegen starke Isländer ist ein hartes Stück Arbeit. Gudmundsson traf, doch Zyuganov in der zweiten Halbzeit erst mit dem Ausgleich. Und 6 Minuten vor dem Ende Superstar Mykhailo Mudryk vom FC Chelsea mit dem glücklichen Ende. Aus ukrainischer Sicht Jubelstürme im Stadion. Und beim Public Viewing in Wrocław die EM. Sie kann kommen.
Die Höhepunkte der 3 EM-Quali-Spiele zu sehen bei zdfheute.de und in der ZDF-Heute-App. Alexander Zverev hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Miami erreicht. Der Hamburger siegte souverän gegen den Russen Karen Khachanov mit 6:1, 6:4. Zverev trifft morgen im Viertelfinale auf den Ungarn Fabian Marocha.
Das war's vom Sport. Dankeschön, Norbert. Wir hätten noch die Gewinnzahlen vom Mittwochslotto. Hier sind sie. 2, 13, 20, 32, 41, 44. Die Superzahl 2. Und weitere Gewinnzahlen und Infos auf lotto.zdf.de und auf der ZDF-Textseite 557. Nicht unwichtig gleich die Wetteraussichten mit Özdemir Terli für das bald beginnende Osterwochenende. Um 21.45 Uhr sehen Sie das Heute-Journal mit Marietta Slomka. Das war's von uns. Danke fürs Zuschauen. Machen Sie sich noch einen entspannten Abend und bis morgen.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Dieses Tief hier, das bringt uns Regen in der Nacht. Es verlagert sich allmählich nordwärts. Ja, und das nächste Tief wartet schon, kommt von Westen reingezogen, beziehungsweise dessen Front, und bringt morgen Schauer und Gewitter mit. Erstmal in der Nacht, und da haben wir es mit diesem Regenband zu tun. Es liegt von der Nordsee quer über Deutschland bis in den Süden. An den Alpen schneit es, und dieses ganze Regenband zieht nach Norden und dann lockert es von Südwesten her auf. Temperaturen dazu im Süden an den Alpen bei minus 1 und ansonsten 9 Grad hier Richtung Berlin. Ja, und morgen zieht erstmal der Regen im Norden ab. Dann wird es hier nach Norden und Osten in etwas trockener und sogar die Sonne zeigt sich. Aber von Südwesten kommen neue Schauer und Gewitter ins Land und da frischt der Wind auch kräftig auf. Bei höchsten Temperaturen von 16 Grad im Osten und 7 Grad an den Alpen. Und die nächsten Tage, am Karfreitag, vor allem im Norden, viele Wolken und Regen und im Westen auch. Im Süden sonniger, 10 bis 21 Grad und Karsamstag bis 24 Grad, viel Sonne. Und auch am Ostersonntag viel Sonnenschein. Allerdings ist der Ostermontag dann durchwachsen. Damit einen schönen Abend.